Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Lieber Tim, hallo. Schön auch, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo. Grüß dich, Andreas. Grüß euch da draußen.
Ja, Folge 91 und wir gehen heute mal ganz tief in das Thema Safety rein. Es geht um Safety Reports, es geht um, ja, wie werden eigentlich solche Gefahren aufgezeichnet, wie wird das abgespeichert, was machen wir denn damit, wie geht der Pilot damit um, was kann der Pilot eigentlich machen, damit er nicht unter Druck gerät und vieles mehr. Wir haben ein ganzes buntes Potpourri an Safety heute vorbereitet. Und Tim, du wolltest was sagen, wie steigen wir ein mit dem klassischen Safety Report, würde ich sagen, oder? Fangen wir ganz vorne an
bei dem Safety Report, ja. Also jedes halbwegs gut gehende System sollte halt auch sowas wie ein Safety Report Management System haben, dass einfach, wenn irgendwas passiert, und es muss ja gar nichts Schlimmes sein, sondern es geht einfach nur darum, dass Auffälligkeiten, die nicht in die Norm fallen, weitergegeben werden, damit halt irgendwelche vielleicht gefährlichen Entwicklungen frühzeitig gestoppt werden können. So würde ich das mal nennen. Das ist ja so, glaube ich, der wichtigste Hintergrund, dass wenn einer was auf dem Vorfeld findet und aufhebt, dass es nicht einfach wegschmeißt, sondern dass er vielleicht was dazu erzählt oder merkt, der Hubschrauber hat hier oder da eine komische Vibration oder ein Teil von der Verkleidung rüttelt sich immer lose, bevor sich das dann abrüttelt und irgendwo zwischenfällt, kann man das auch mal reporten. Solche Kleinigkeiten sind oft der erste Schritt, und das sieht man, glaube ich, auch in ganz vielen Mayday-Alarm-Cockpit oder wie sie alle heißen, dass es oft ganz kleine Ursachen gibt, die am Ende ganz fatale Wirkung haben können.
Das stimmt. Und jetzt spreche ich noch ein Thema an, was auch noch dazu gehört, nämlich die Safety Culture. Allein darüber könnte man schon eine Folge machen, weil das ist das überhaupt das Allerschwierigste an der ganzen Geschichte, nämlich, dass man die Mitarbeiter und vor allen Dingen auch die Geschäftsführung so einfängt, dass keiner dafür bestraft wird, wenn er etwas meldet, dass etwas ihm passiert ist, etwas bei ihm schiefgelaufen ist oder irgendwas gemeldet wird, was schief läuft. Da kann ja eine Geschäftsleitung sehr empfindlich drauf reagieren, dass genau nämlich das nicht der Fall ist. Und das ist ganz schwierig, sowas zu etablieren, wenn es da alte Strukturen, alte Formen gibt, alte Hasen nenne ich es jetzt mal, weil früher war die Fliegerei halt einfach eine ganz andere als heute. Da tun sich sehr viele sehr schwer mit und haben immer noch Angst, dass wenn sie was reporten, dass sie dann eben ja gesagt wird, hey, da ist es, auch wenn man das anonym reporten kann mittlerweile. Aber in kleineren Unternehmen ist es natürlich schwieriger, anonym zu bleiben, weil ja, es gibt nicht so viel Luftfahrzeuge, es gibt nicht so viel Flugbewegung, dass man das nicht doch vielleicht irgendwie rauskriegen könnte an der Stelle. Deswegen eine Safety Culture ist eigentlich dazu da, die Just Culture, dass der es meldet, nicht bestraft wird sozusagen, ja, sondern der ist eigentlich derjenige, dem man sagen muss, hey cool, vielen Dank, dass du auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hast. Und der Tim hat ein tolles Beispiel genannt mit der Schraube oder dem Verkleidungsteil. Für den Einzelnen mag das so sein, wenn er was meldet, warum soll ich jetzt wegen der Schraube auf dem Vorfeld einen Bericht schreiben oder wegen dem einen Verkleidungsteil, das war locker. Ja, für den Einzelnen mag das so sein, aber vielleicht ist es schon 6-mal vorgekommen und 6 andere haben auch so einen Report geschickt und sich alle das Gleiche gedacht, warum soll ich es denn machen? Und dann läuft es beim Safety Manager auf und der fügt dann alles zusammen und sagt, hey, wir haben jetzt schon 6 Reports davon, wir müssen irgendwas machen.
Ja, und also so ein Safety Manager, der braucht ja auch Arbeit. Der verdient so viel Geld, ne, Andreas, das weißt du selber. Der verdient so viel Geld, der braucht auch viel Arbeit.
Ich sitze gerade auf dem Haufen übrigens, auf dem Geldhaufen sitze ich gerade hier. So zeichne ich meinen Podcast auf. Stimmt, nicht so laut.
Ja, nein, aber mir ist, wo ich es gerade eben auch gesagt habe, ist mir noch eingefallen, ich glaube, ein sehr, sehr berühmtes Beispiel dafür ist zum Beispiel der letzte Flug der Concorde. Da war ja irgendwie ein Teil auf der Runway, was aber dann so kritisch angesaugt wurde und so einen blöden Schaden verursacht, dass das Ding halt im Start abgestürzt ist und alle gestorben sind. Und es war eigentlich eine minimale Ursache, ob das jetzt verhindert werden hätte können oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber das ist genau das, was ich meinte. Manchmal führen minimale Dinge, die nicht in die Norm fallen, dazu, dass wirklich was Tragisches passieren kann. Und da ist jeder gefragt und ich kann mir da auch selber an die Nase packen. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er in ein gewohntes Arbeitsumfeld kommt und zum 5., 6., 7., 800. Mal merkt er irgendwas, was schon immer so war, was ich schon vielleicht 1000 Mal erzählt habe, was ich schon 1000 Mal weggeräumt habe, und dann macht man es nicht, man sollte es trotzdem immer wieder tun. Steht der Tropfen, hüllt er vielleicht den Stein und vielleicht ist dann genau dieser letzte Report, den man nochmal schreibt, dann der Auslöser, dass was geändert wird.
Ja, und da müssen auch ganz viele Menschen mitziehen. Also es ist wirklich, ich merke es auch bei uns im Unternehmen, es ist Arbeit, diese Kultur zu etablieren und das zu leben, weil auch ich mir denke, oh, jetzt muss ich noch einen Safety Report schreiben. Ja, setz dich da noch hin, musst das machen. Am besten noch abends, wenn du eh schon sehr spät heimkommst, lange über die Zeit drüber bist, wo du normalerweise nach Hause gehst, weil du noch im Einsatz warst und dann musst du noch einen Report schreiben. Das ist alles Arbeit, ja, aber letztendlich dient es doch irgendeiner guten Sache, nämlich der Geschichte, um das Unternehmen zu verbessern, um Fehler zu entdecken, um Probleme zu entdecken. Und ich sehe als Safety Manager, das mache ich ja bei der Heli Flight, das kann sehr viel bringen. Das kann einen unfassbar vorwärts bringen, wenn alle mitmachen. Das ist das Wichtige.
Ja, es hat halt ganz viele Ebenen, ne? Wie du das eben schon erwähnt hast. Mhm. Zum einen, man will sich selber nicht so in die Schussbahn bringen. Ne? So, boah, ich habe diese Woche meinen 5. Safety Report geschrieben, weil mir was passiert ist, mir was aufgefallen ist. Wenn ich viele Safety Reports schreibe, wie du sagst, in kleinen Unternehmen, wie das in der Luftfahrt ja oft so ist, ist man sehr schnell identifizierbar, wer das war, auch wenn sie anonym geschehen. Das ist immer so, da schreckt man vielleicht zurück. Dann hast du angesprochen die Geschäftsführung. Die sieht das natürlich im Endeffekt auch nicht gerne, dass sowas geschrieben wird, muss man ja ganz ehrlich sagen. Kein Chef freut sich darüber, wenn was passiert. Da muss aber halt genau dieses Umdenken stattfinden, wie du sagst, dahin, dass es ja für die Sicherheit ist und nicht, was wir haben ein Problem mit der Sicherheit. Was ja oft so wahrgenommen wird. Wenn ich viele Safety Reports habe, denkt man ja automatisch, hier läuft was schief. Aber eigentlich ist es ja genau der richtige Weg, um besser zu werden.
Es darf ja ruhig was schief laufen. Es darf ja ruhig, also man kann ja ruhig sagen, hey, hier läuft was schief. Jetzt haben wir die Chance, genau zu wissen, was läuft eigentlich schief. Und ja, genau, die Geschäftsführung sieht sowas vielleicht nicht gerne, je nach Unternehmen. Und auf der anderen Seite kann es, wenn ich jetzt mal negativ ausdrücke, auch so sein, Safety kostet echt Kohle. Ja, das, also je sicherer du sein willst, umso mehr Kohle kostet sozusagen. Irgendwann ist es dann so sicher, dass es unbezahlbar ist. Deswegen bewegt man sich immer so im Mittelweg. Gibt man zu wenig aus für Safety, bist du immer in einem roten Bereich. Ist immer alles viel zu gefährlich. Gibst du zu viel aus, dann bist du super sicher, aber das kann kein, also es ist wirklich unbezahlbar dann. Das heißt, wir bewegen uns immer auf so einem gesunden Mittelweg irgendwo dazwischen. Und Safety ist halt ein Posten, der verdient kein Geld, der kostet nur Geld. Das muss man einfach so sagen. Man muss sich Safety leisten können. Aber es ist Pflicht. Die EASA setzt das voraus, dass es einen Safety Manager gibt, dass es vielleicht noch verschiedene Deputies gibt, eben, also Gehilfen um den Safety Manager, je nach Unternehmensgröße. Die Kultur muss gelebt werden, die Handbücher müssen geschrieben werden, Programme müssen dafür installiert werden und. Das ist ein riesen Job, der irre viel Spaß macht, weil man so tief ins Unternehmen reingucken kann, wie die wenigsten eigentlich nur. Und man selbst aus den Fehlern anderen sehr gut lernen kann. So, und deswegen freue ich mich immer, Tim, wenn du mir einen Safety Report schickst, weil ich immer sage, ja, wieder einer mehr, sehr gut.
Ja, dann
darfst auch 10 schicken, wirst du Mitarbeiter der Woche.
Oh Gott, ich glaube nicht. Ich glaube, da wird auch gefragt, brauchen wir diesen Freelancer noch, der hier ständig doof auf dem Muckt? Ja, das ist, es ist halt immer gut, wenn auch gerade ältere Piloten, erfahrene Piloten, etablierte Piloten mit sowas vorangehen, dass die Jungen sehen, dass das halt auch so gemacht wird. Weil man glaubt gar nicht und wieder das an die eigene Nase packen. Ich fühle mich ja nicht als alter, erfahrener Pilot. Ich bin ja unfassbar jung geblieben. Und wenn ich aber logischerweise mit den jüngeren Piloten rede, bin ich mir gar nicht dessen bewusst, was vielleicht teilweise dann aufgenommen wird. Und wenn ich dann in der laissez-faire Art Dinge irgendwie so, ach, das musst du nicht, ja, schmeiß das einfach weg oder mach dies oder mach das und da brauchst du nichts schreiben, das ist halt falsch. Also da müssen wir erfahrenen, älteren Piloten und das können schon 4, 5 Jahre in einem Betrieb sein, kann ich schon als erfahrener Pilot gelten. Und da muss ich wirklich das auch vorleben und muss zeigen, so, ich bin hier etabliert, ich habe hier eine gewisse Stellung, ich kann mir auch mal was erlauben, in Anführungsstrichen, wenn ich mal einen Fehler mache und reporte das, ne, da halte ich meinen Kopf für hin. Und so müssen die Jungen das sehen. Ah, der hat das gemacht, mal gucken, was passiert. Ah, es passiert gar nicht so viel. Der kriegt gar keinen abgerissen.
Richtig.
Und das ist halt total wichtig, genau, dass das vorgelebt wird, denn nur so kann es nachgelebt, richtig, werden. Sowas kann nicht von unten wachsen. Sowas muss in den Bestandswurzeln etabliert werden, damit die neuen Sprösslinge das auch leben können.
Genau, diese Vorbildfunktion, die ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dieses Safety-Management, das gibt es noch gar nicht so lange. Nicht in der Form nach EASA, wie wir es im Moment haben. Das heißt, die alten Hasen, Tim, die mussten sich auch, ich bin ja älter als du, die müssen sich daran auch erstmal gewöhnen und das alles machen. Aber wir haben ja auch noch Piloten, die älter sind als wir. Glücklicherweise gibt es doch welche, die sind älter als wir.
Genau.
Noch. Ja, die kennen natürlich eine ganz andere Zeit aus dem Fliegen. Und da gibt es halt teilweise auch welche, die sagen, wofür soll ich das machen? Das ging doch früher auch. Ja, also dieser ständige Spruch, es ging doch früher auch, okay, aber wir haben jetzt eine andere Zeit. Es ist so vorgeschrieben, dass wir das so leben und es ist ja deswegen nicht unbedingt schlechter. Man hat die Chance, sich einfach schneller zu verbessern. Und wenn jetzt der Tim mir so einen Report schickt, und egal, ob es der Tim mir schickt oder ein anderer Kollege, dann werden diese Risiken, die in diesem Report drin sind, analysiert und die werden in ein System mit aufgenommen und werden dauerhaft überwacht, wenn das Risiken weiterhin sind, die man überwachen sollte. Ja, das heißt, jedes Risiko, was in so einem Report drin ist, muss erstmal abgewägt werden über eine Risk-Matrix. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder auftritt? Es hängt davon ab, ist es schon mal aufgetreten? Oder was ist das Problem? Und dann, was ist das Schlimmste, was dabei rauskommen könnte? Und je höher dieses Risiko ist, umso intensiver muss man das auch überwachen. Und wenn es jetzt einfach nur die Schraube ist, ja, dann ist das mal vorgekommen, aber kommt hoffentlich nie wieder vor. Schauen wir mal. Aber da passiert normalerweise außer einem Sachschaden erstmal nichts. Ein Luftfahrzeug wird deswegen nicht abstürzen, weil auf dem Vorfeld fliegt man nicht. Da fährt man auch nicht so schnell. Da kann nicht passieren. Ja? Und bei der Concorde war es ja leider so, da hat ein anderes Flugzeug vorher das Teil verloren und die Concorde ist drüber gefahren und das Ding ist gegen die Tragfläche geknallt. Das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, ja. Und deswegen fährt auf dem Frankfurter Flughafen alle paar Stunden, ich habe den Zeitrhythmus vergessen, immer einer über die Piste, auch auf anderen Flughäfen und kontrolliert, ob da irgendwas liegt. Hm.
Ja, wir haben in Düsseldorf sogar, ich glaube, zweimal im Jahr den FOD-Walk auf der Runway mit Freiwilligen. Da wird auch immer bei uns abgefragt, wer denn mitlaufen will. Und dann laufen da wirklich 100, 150 Leute alle zusammen einmal die Runway ab und sammeln jedes kleinste Teil auf, was da liegt. Denn auch so eine Runway-Inspection, die ist natürlich auch unter Zeitdruck und da werden nur größere Teile wahrgenommen, die auch auf der Runway liegen. Und deswegen haben die bei uns auch diesen FOD-Walk, was nebenbei auch noch so eine Art so Gemeinschaftsgefühl wahrscheinlich stärken soll, eingeführt. Aber das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Nummer.
Das ist ein schöner Titel für ein Happening, oder? Habt ihr da auch mit Musik? Und
ich hab's leider noch nicht geschafft. Das hört sich jetzt wieder toll an. Ne? Hier, super Ding, Veranstaltungen und das machen die. Und ich war aber noch nicht, genau, dabei.
Genau, FOD-Walk. 6.000 Leute.
Ja, also, okay. Ist wie die Love Parade. Fängt an wie die Love Parade. Wird bestimmt irgendwann auch ganz groß. Mhm, der FOD-Walk.
Mhm. Cool. Siehst du mal, ja. Ja, das sind einzelne Teile, die da rumfliegen. Und,
ach so, FOD. Jetzt, warte,
wie kurz, geht's
jetzt
dann weiter?
Bevor das Leute jetzt hier fragen, was heißt denn schon wieder FOD? Foreign Object Damage ist das,
Object Damage,
ist das übersetzt. Ja, genau. Also Fremdteile, Fremdkörperschaden. Das sind genau diese Dinge, die passieren können, wenn auf der Runway halt irgendwas liegen bleibt, was da nicht hingehört. Und jemand anders fährt da drüber und beschädigt sich sein Luftfahrzeug. So kann man sich das kurz merken.
Richtig, genau. Ja, also wenn jetzt dieser Report, wenn wir das alles analysiert haben, dann geht's weiter, dann kommt das Ganze ja nicht nur in das Risk-Register rein, sondern dann wird das auch anderen Piloten zur Verfügung gestellt. Das erzähle ich ja manchmal auch bei mir auf Instagram. Ich dann sage, hey, wenn einer einen Fehler macht, sollen andere daraus lernen. Und diese Information stellen wir anderen Piloten zur Verfügung und sagen, das und das ist passiert. Auch da werden versucht, wieder nur Angaben zu machen, dass man nicht darauf schließen kann, wer hat diesen Report denn aufgegeben. Sei denn derjenige erwähnt sich selbst da drin, dann ist es kein Problem. Aber so, dass andere lesen können, ah, warte mal, der Tim hat mal eine Schraube gefunden. Okay, guter Punkt. Ich halte mal in Zukunft öfter meine Augen offen, ob auf dem Vorfeld was rumliegt. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich das mal machen könnte. Und so kann man eigentlich daraus lernen, ja, ganz einfach.
Ja, ja. Und
weil ich weiß noch nicht, was du im Leben falsch gemacht hast. Keine Ahnung. Hättest du es aufgeschrieben, wüsste ich's. hätte ich sicherlich was von gelernt.
Ich denke, wie ganz viele von uns, passieren jeden Tag wahrscheinlich Fehler, kleine bis mittelschwere, manchmal sogar große. Im Beruf hoffentlich nicht so viele, gerade wenn man da mit Passagieren unterwegs ist. Aber ich finde es dann halt auch, ich habe auch oft so Dinger und die sollte man gewissenhaft lesen und auch einfach so als Denkanstoß nehmen. Ich kriege dann auch schon mal mit, dass Leute so, oh mein Gott, wie kann man so blöd sein? Das ist immer ein ganz doofer Satz, weil morgen kannst du es sein, der so doof war. Und wir sind alle nicht fehlerfrei und von daher, man sollte es lesen, sollte es nicht verurteilen, sondern sollte sich einfach denken, gut, dass mir das nicht passiert ist und jetzt habe ich gelernt, was passieren kann. Genau auf solche Sachen, die man gelesen hat, ob bewusst oder unterbewusst, man wird in Zukunft darauf achten. Zumindest in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Tagen.
Das stimmt, das ist richtig. Ich habe, glaube ich, mal irgendwo eine Statistik gelesen, im Cockpit passiert alle 5 Minuten ein Fehler. Also jetzt nicht in einem Cockpit, ja, sondern wenn du den Schnitt nimmst aus denen, die sich gerade in Luft bewegen, alle 5 Minuten passiert irgendwo ein Fehler. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle Angst haben müssen zu fliegen, weil es ist nicht wie in Hollywood, so ein falscher Schalter umgelegt und bam, die Tragflächen tsching, nach außen weg oder die Rotorblätter fliegen weg. Das sind Kleinigkeiten. Falsche Frequenz eingestellt, falschen Knopf gedrückt irgendwie, ach nee, ich wollte den Sprit in die andere Richtung pumpen oder irgendwie so Kleinigkeiten daneben. Ne? Und so ein Hubschrauber oder Luftfahrzeug stürzt nicht wegen einem Fehler ab. Das ist immer eine Verkettung von vielen Sachen, die aneinander hintereinander kommen. Das Schweizer Käsemodell, ich weiß nicht, ob wir da auch noch drauf eingehen wollen, Tim, wo man einfach durch verschiedene Barrieren oder man nimmt verschiedene Hürden sozusagen, um sich zu diesem Unglück zu katapultieren. Also ich bin spät aufgestanden, hatte dann unfassbaren Stress, zum Flugplatz zu kommen, habe das Luftfahrzeug nicht richtig gecheckt, dann gehen während dem Flug noch 2 Sachen schief, dann ist dies, dann ist jenes und irgendwann gibt's dann den großen Knall, weil einfach so viele Sachen hintereinander, das war dann einfach zu viel. Ja, um es mal richtig abzukürzen. Ich glaube, sonst wären wir heute nicht mehr fertig mit Safety irgendwann.
Ja. Sowas aus sowas, also jetzt nicht aus dem Safety Management System, aber aus solchen Sachen, aus Unfällen ist dann auch sowas entstanden wie Checklisten. Ja, dass wir generell mit Checklisten arbeiten, auch wenn wir das Luftgerät schon 50.000 Mal angelassen haben. Man sollte immer mit einer Checkliste arbeiten oder sich zumindest damit kontrollieren, weil es gibt immer Sachen, die vergisst man. Und bei der 145 zum Beispiel, jetzt gebe ich es mal zu, natürlich habe ich auch schon mal angelassen, ohne die sogenannten Prime Pumps anzumachen. Das ist so ein Standard, wenn man die Checkliste benutzt, weiß man, bevor man die Triebwerke startet, müssen die sogenannten Prime Pumps angeschaltet werden. Der Hubschrauber kann das in der Regel auch, ohne dass man das macht. Ist aber nicht vorgesehen und nicht so gut. Und Hand aufs Herz, ich glaube, es gibt keinen Piloten da draußen, bei der 145 oder WK 117, der nicht schon mal die Triebwerke ohne Prime Pumps angelassen hat.
Ich wollte es gerade sagen. Ist auch ein Running Gag bei uns in der Firma.
Standard. Das passiert ist einfach. Und das ist natürlich ist das ein Fehler. Und da kommen wir zu dem, was du eben gesagt hast mit alle 5 Minuten. Das ist per se nicht schlimm. Aber es ist halt trotzdem ein Fehler, der passiert ist, den man vermeiden könnte, wenn man die Checkliste benutzt. Und jedes Mal, wenn es einem wieder passiert, benutzt man die nächsten 5 Male die Checkliste.
So ist es, ja. So, aber du weißt ja selbst, wenn du einen Primärstart hast, du bist bei manchen Einsätzen, setzt du dich rein, machst alles an, alles super. Und dann hast du aber irgendeinen Einsatz, wo irgendwie was anders ist. Es triggert dich, der Arzt hatte noch irgendein Thema, vielleicht auch der Technical Crew Member, du hast 1000 Sachen drumherum. Hinten die Auxiliary Power Unit ist vielleicht vom Hubschrauber noch nicht ab. Statt dass du die Dinge anmachst, guckst du erstmal, ob das Kabel weg ist. Ah, okay, Kabel ist weg, gut, dann kann ich anmachen, zack, es passiert so schnell, ja. Und da kann ich auch einen ganz tollen Vorfall von mir erzählen. Haben auch viele mitgekriegt, ist ja auch passiert. Und zwar, ich hatte mal Rundflüge mit der Dauphin machen wollen. Nee, nicht machen wollen, ich habe sie gemacht. Ich habe Rundflüge mit der Dauphin gemacht, an einem Flugplatzfest von uns. Und hatte keinen Technical Crewmember neben mir. Ergo, was passiert? Ich habe vergessen, die Checkliste durchzugehen. Weil ich war jetzt auf einmal alleine da. Es war eine andere Konfiguration. Das war irgendwie so Mindset, Rundflüge, warte mal. Das ist mir hinterher erst eingefallen. So verdammt, ja, ich hatte keinen Technical Crew Member. Checkliste wurde nicht fertig vorgelesen, weil ja ein Passagier neben mir saß. und hinten auch noch 8 drin. Und was habe ich vergessen? Das Fahrwerk auszufahren bei der Duffer. Ja. Ist auch ein Klassiker irgendwie, ne? Ohne Checkliste kann man das leider schnell vergessen. So, jetzt war es so, ich bin dann also Landeanflug gegangen, alles super. Die Sonne stand sehr tief, hat mich geblendet, weil ab 55 Knoten fängt da eine rote Lampe an zu blinken. Durch diese krasse Blendung der Sonne habe ich aber diese rote blinkende Lampe nicht wahrgenommen. Bin dann über die Tankstelle, über den Tankstellenbereich geschwebt. Und dann kam mir ein Kollege entgegen und hat mit den Armen gewunken. Aber nicht so senkrecht, sondern so rauf, runter. Und hat dabei aber dummerweise die Handflächen nach unten gehabt, was für mich heißt, schnell landen. Ich war total verwirrt, dass der das macht, wo ich mir denke, also bin ich schneller runtergegangen zum Landen, war dann nur noch einen Meter hoch. Und dann zeigt er mir so, weißt du, mit der Hand am Hals entlang, so irgendwie so wie schnell abstellen. Habe ich gedacht, nee, Moment, hier irgendwas passt nicht. Der wollte mir sagen, brech die Landung ab, aber ich, das ist das falsche Signal dafür, ja. Und ich war im Schwebeflug so, ja, soll ich jetzt landen oder was soll ich denn machen? Und dann sagte der Tower irgendwann zu mir, du Andreas, mach mal das Fahrwerk raus. Und dann sage ich, ach jetzt? Da gibt's tolle Fotos, das sieht affengeil aus, ja. So eine Dauphin im Tiefflug ohne Fahrwerk. Es sieht richtig schön aus, muss man sagen, aber keine Checkliste gelesen. Ne? Und so kann aus so einem Fehler, okay, es war kein Hemsflug, es war ein Rundflug. Jetzt fehlte der Hems, keine Checkliste gelesen. Ne? So ging eins nach dem anderen. Falsches Signal am Boden, ich solle landen. Und so wurschtelt man sich durch diese Käsescheiben vom Schweizer Käsemodell durch und am Ende kommt dann eben ohne Fahrwerk aufgesetzt. Habe ich nicht gemacht, ist anderen Piloten schon passiert. Gibt es ja auch manche virale Videos davon. Passiert. Menschen machen Fehler. Würde mir jetzt nicht mehr passieren, weil jetzt ist es so drin. Oh, ja, ich habe da auch schon mal einen Vortrag innerhalb der Firma von gehalten, weil ich gesagt habe, ich stehe auch zu diesem Fehler. Es ist mir einfach passiert. Ja, am Flugplatzfest.
Ja, und das ist halt total wichtig, glaube ich, für junge Piloten, auch die uns jetzt zuhören, dass man es erstens zugeben kann und auch zugeben sollte und dass es halt auch jedem passieren kann. Das ist vollkommen unabhängig von der Erfahrung. Teilweise erfahrenen Kollegen passiert das vielleicht sogar noch schneller, weil sie halt schon gewisse Dinge routinierter versuchen zu tun und dann können sie schnell Fehler einschleichen. Von daher immer gut, wenn sowas auch wieder durch alle dann reported wird. Ne? Wie du sagst, es ist nichts passiert, du hast da trotzdem einen Vortrag zugehalten, du hast trotzdem was dazu gemacht und hast andere Sinne wieder geschärft, dass denen das nicht passiert.
Ja, und vor allen Dingen, wenn die älteren Piloten darüber lachen können, weiß man genau, denen ist das auch schon passiert. So, ja, die müssen das ja nicht zugeben, ja, aber wenn die einfach drüber lachen und sagen, Andi, ne, dann weißt du, okay, hast du auch schon mal gemacht, ja klar, ne, und so, es ist halt einfach so, Menschen machen Fehler und wenn man so ehrlich ist und gibt diese Fehler zu, dann ist es doch viel leichter auch darüber zu sprechen. Es macht auch das Ganze menschlicher irgendwie, ja, auch den Chef macht es menschlicher, wenn der sagt, du, ist mir auch passiert und zwar so, merkt man gleich, ach krass, ja. Spannende Sache sowas, ja. Von daher, Checkliste ist wichtig und ist richtig, vor dem Abheben, vor dem Landen, vielleicht im Flug auch eben nochmal, je nachdem, wie lang der Flug ist und so weiter. Es gibt immer mal was man vergessen kann. Ein Landescheinwerfer auszuschalten ist jetzt nichts Schlimmes, aber das ist so ein typischer Punkt. Kann man mal vergessen, ohne Checkliste.
Absolut.
Tja, wie geht's dann weiter? Jetzt hatten wir den Faden verloren. Genau, die Reports, die werden veröffentlicht. Und am Ende des Jahres, wenn alle Reports vorliegen, sage ich mal, von dem ganzen Jahr, je nachdem, wie viele es dann sind im Jahr, macht das Safety Management eine Auswertung. Und dann werden Indikatoren festgelegt. Das heißt, dann wird die Sicherheit der Firma an bestimmten Indikatoren, die in diesen Reports vorgekommen sind, gemessen. Also ich sage halt, typischer Klassiker übrigens, jetzt seitdem Robinson seit ein paar Jahren ihre Hubschrauber mit einer elektronischen Drehzahlüberwachung für Motor und Rotor ausstattet, Überdrehzahl. Überall, weltweit, großes Thema, Überdrehzahl. Auf einmal schießen diese Meldungen durch die Decke, weil jetzt wird es elektronisch aufgezeichnet und vorher konnte man eine machen und es wurde nicht entdeckt, wenn man nichts gesagt hat, aber das geht jetzt nicht mehr. Und das ist bei uns zum Beispiel ein SPI, also der Safety Performance Indicator für Rotordrehzahl und Motordrehzahl ist bei uns in der Liste drin. Der wird scharf überwacht und dann wird auch festgelegt, wie viel Mal lassen wir das im Jahr durchgehen, was ist nicht so gut und was wäre katastrophal, die Anzahl der Vorfälle sozusagen. Und was wird dagegen gemacht? Also Mitarbeiterschulungen, dies, das, jenes, was wird dafür gemacht? Um diese ja, Anzahl der Reports mit Überdrehzahlen wieder runterzukriegen. Und dann hat man so 10, 20 Safety-Performance-Indikatoren in einem Unternehmen festgelegt, die sehr scharf überwacht werden, weil das so die Hauptknackpunkte sind in dem jeweiligen Unternehmen, wo vielleicht was schiefläuft, ja.
Sind wir noch auf dem Weg hin, glaube ich, bei uns.
Das kann ich nicht beurteilen, Tim. Ihr habt aber auch keine EASA im Nacken.
Nee, aber wir wollen uns ja schon den Gesetzen und Normen unterwerfen, soweit wir es hinbekommen. Und wir arbeiten natürlich auch dran. Wir haben natürlich auch einen Safety Manager und da ist einiges im Aufbau. Das funktioniert auch schon ganz gut. Aber es ist natürlich, bei Beamten dauert alles immer ein bisschen länger.
Kein Problem. Wenn ihr Fragen habt, der kann sich gerne bei mir melden, ne? Wenn es nicht der gleiche ist, den ich
damals getroffen habe. Ihr kennt euch, ja.
Ja, ja, genau. Jederzeit kein Problem. Ich finde es ein super spannendes Thema, aber du brauchst halt immer die Leute, die mitziehen. Und wenn sie es nicht gewohnt sind, dann ist es schwierig. Oder wie du so schön gesagt hast, wenn die Leute Angst davor haben, dann ist es wirklich schwierig, ja. Wenn es Konsequenzen gibt bei Fehlern. Und Menschen machen Fehler. Das ist einfach so.
Ja.
Tja.
Gut. Haben wir das zu Safety? Wissen wir jetzt, Safety ist wichtig, steht zu euren Fehlern, lasst andere daraus lernen und lernt aus anderen Fehlern, dann ist alles gut. Hast du einen schlauen Zettel da, was wir sonst noch hatten, sonst muss ich hinter mich greifen, das sieht im Video jetzt doof aus.
Du, ich habe leider keinen schlauen Zettel da, ich überlege gerade, was ich dir vorgeschlagen hatte, vorhin noch.
Du hattest das jetzt bei dir in einer Story. Und zwar hast du die Leute gefragt, wie ist das eigentlich, darf ich mich als Rettungspilot auf einen Einsatz freuen? Fand ich ganz interessant.
Ja, hab ich nur heute in der Story gehabt und gestern, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Richtig, genau, Tim. So ist es. Also, genau, es ging darum, weil, also ich lebe ja meinen Beruf wirklich. Ich lebe den ja, ich liebe den ja. Und jeder, der mir folgt, bekommt natürlich auch immer so ein bisschen mit, so, dass ich mich freue, wenn wir einen Einsatz haben. Ja, und ich sag mal, von 30 Millionen, die sich meine Videos angucken, irgendwie sagt dann einer, wieso freust du dich denn, wenn jemand verletzt ist? Und dann erkläre ich, nein, ich freue mich nicht, wenn sich jemand verletzt hat, aber ich freue mich, ich bekomme eine Aufgabe, die ich lösen muss. Und so bin ich auf das Thema eigentlich gekommen, dass ich mir gedacht habe, gibt's da draußen noch mehr Zweifler irgendwie, mit denen man einfach mal so drüber reden kann, sagen kann, pass mal auf, es geht nicht drum, ich freue mich, wenn jemand verletzt ist, sondern es geht einfach darum, ich muss in möglichst kurzer Zeit diesen Hubschrauber mit meiner Crew dahin bringen, diesen Menschen helfen, und auch das wollen wir ja. Und Tim, du möchtest ja den Leuten auch helfen und du möchtest sie beschützen. Ich möchte ihnen helfen. Und das heißt, wir wollen da irgendwie schnell hin, damit man ihnen helfen kann und dann wieder schnell in die Klinik oder zum nächsten Unfall bei dir oder zur nächsten Überwachung und bei mir eben dann zum nächsten Patienten. Und so ist dieses Thema aufgekommen, wo ich gedacht habe, ich frage mal rum, und ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen, und es war keine einzige negative dabei, sondern alle haben gesagt, wieso, ist doch dein Beruf, du machst es doch gerne, du willst den Menschen helfen, du hast doch eine Aufgabe, ja, haben sie ja auch geschrieben, und so weiter. Also ich habe wirklich heute alle Nachrichten gelesen und ja, ich mach's gerne, ich möchte den Menschen helfen und ich möchte diese Aufgabe lösen. Und es ist nicht immer einfach, diese Aufgabe zu lösen. Aber das weißt du als Polizist wahrscheinlich sogar noch besser als ich. Ja, du hast ja noch andere Aufgaben, die du lösen musst, ja.
Ja, das, ich kann das total nachvollziehen. Alles da dran, wirklich alles da dran, weil ich sitze da ja auch, und jemand, der den Podcast vielleicht schon länger verfolgt oder mich kennt, der weiß, dass so eine meiner größten fliegerischen Leidenschaften das die Waldbrandbekämpfung ist. Das Aerial Firefighting. Mhm. Und das hat natürlich immer den maximal beschissenen Anlass, ne? Also ein Waldbrand ist wirklich nicht lustig. Da sterben viel zu viele Tiere. Da werden eventuell Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Da entstehen Riesenschäden, wenn das auf Städte zuläuft. Das ist wirklich, Feuer ist nicht gut. Und trotzdem liebe ich diesen Einsatzgrund. Und da sitze ich auch oft und denke so, darf ich das überhaupt so sagen? Und ja, weil wir trainieren dafür, dass, wenn es passiert, dass wir helfen können. Und es ist ja nicht der Grund, dass wir wollen, dass es brennt, sondern wir wollen, wenn es brennt, helfen. Und das muss man sich ja, glaube ich, immer in dieser Abwägung genau bewusst machen. Dass wir ja nicht den Auslöser wollen, sondern dass wir genau das wollen, was dann passiert. Es wird gar nicht so schlimm. ob das jetzt Patienten sind, wenn jemand einen Autounfall hat, dass du dich freust, dass du den Einsatz bekommst und dieser Person dann genau helfen kannst, vielleicht genau dieses Steinchen in der Rettungskette bist, dass die Person dann doch überlebt oder zumindest ihr maximal geholfen werden kann. Bei einem Waldbrand freue ich mich, dass ich dahin fliegen kann und dadurch, was ich gelernt habe in meinem Beruf, das anwenden kann, höchst professionell am besten und das Maximum rausholen kann, indem ich halt die Auswirkungen des Brandes minimiere. Und das muss man halt, glaube ich, immer so sehen. Es ist einfach zu sagen, wie kannst du dich darüber freuen, wenn man da mal genauer hinterguckt und genau reinguckt, ist, glaube ich, sehr, sehr vielen bewusst oder den meisten bewusst, dass wir uns halt nicht über das Schadensereignis freuen, sondern dass wir mit unserer Passion, mit unserer Profession das Bestmögliche dazu steuern können, dass es nicht so schlimm wird.
Genau, das ist richtig. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, das, was wir machen, Tim, ist ja, hat auch immer ja ein gewisses Risiko, was mit uns mitfliegt, wo wir wieder beim Thema Safety sind. Ja, aber Hubschrauberfliegen ist nicht einfach und es hat ein gewisses Risiko, je nachdem, in welchen Bereichen man sich bewegt. Und jetzt, egal ob es die Luftrettung ist oder die Waldbrandbekämpfung, beim Wald hast du bestimmte Gefahren, da kann es auch bei dir zu Schwierigkeiten kommen, aber trotzdem, wenn du am Abend alles geschafft hast, du hast das Maximum an Wasser verteilt, was du irgendwie loswerden könntest, vielleicht hat sogar was geholfen, weil der Brand auch nicht so groß war, und sagen kannst, geil, wie wir das heute gemacht haben, so und so viel Turns pro Stunde, ne, hier schnell getankt, da irgendwie, ne, also so, und so ist es ja bei mir auch, wo ich sage, cool, auf der Autobahn runter, ne? Hier irgendwie ein Schild, da ein Leitpfosten, da steht der RTW, da ist die Feuerwehr und du hast dich da irgendwie dazwischen manövriert, alles super gewesen, da wieder raus. Das sind ja so diese Herausforderungen, die man da irgendwie hat und da geht es im Moment dann nicht, wo ich sage, cool, da liegt einer auf der Straße, sondern nee, es geht darum, wo landen wir, kommen wir da rein, schaffen wir das eben, ohne was kaputt zu machen und heil wieder rauszukommen, ne? Und das ist ja so das, und dann auch noch bei schlechtem Wetter irgendwie das Ganze, ja, wo man einfach sagt, cool, das hat richtig funktioniert und ich weiß auch, dass sich mein Team unheimlich freut, wenn wir Indikatoren haben, wo man sagt, idealerweise wäre es, wenn der Patient jetzt ab Alarmierung, nee, ab dem Unfallgeschehen innerhalb von einer Stunde im Krankenhaus wäre. Ja, bei gewissen Indikatoren ist das unglaublich wichtig und da weiß ich, dass die sich unheimlich freuen, wenn man sagt, geil, 53 Minuten seitdem der Unfall gewesen ist, super, gut gemacht. Mhm. Ja, das ist so das, wo man auch seine Motivation herholt, wo man sagt, ja, wir haben diese Aufgabe erfüllt. Es hat funktioniert. Oder ich jedenfalls, ja.
Ja, bin ich voll d'accord. Also das ist, ja, wie gesagt, seine Passion und Profession, wenn man das dann so gut ausführen kann, dass man da in der Rettungskette oder in der Gefahrenabwehr so gut funktionieren konnte, dass man da einen positiven Effekt drauf hatte, ist das einfach super. Und wie du das auch eben gesagt hast, ne, es kommen so viele Indikatoren dazu, ne? Wie sieht der Landeplatz aus, wo ich dann hin muss, jetzt zum Beispiel in der Rettung? Wie ist das Wetter dahin? Schaffe ich es dann auch bei dem Wetter in welche Klinik? Kann ja auch sein, dass gewisse Flugrichtungen zu sind oder schlechter sind. Da muss man sich auch noch schnell absprechen, wo fliegen wir denn jetzt hin? Vielleicht ist das nächste Krankenhaus gar nicht so sicher zu erreichen, sondern fliegen wir zur sicheren Klinik, die vielleicht 2, 3, 4 Minuten länger Flugweg ist. Und so trifft man ganz schnell ganz viele Entscheidungen, die dann am Ende ein großes Gesamtbild ausmachen. Und diese Entscheidungen, die sind halt das, was es auch ausmacht. Also am Ende ist es ja gar nicht das Hin- und Herfliegen. Dann kommen vielleicht so ein paar Landungen dazu, wo man sagen kann, okay, das war jetzt vom Handling her wirklich richtig gut. Also das kann vielleicht auch nicht jeder. Aber am Ende unterscheidet wirklich die richtig guten Piloten von den nicht ganz so guten die Schnelligkeit und die Qualität der Entscheidungen, die man trifft.
Mhm. Und ganz wichtig ist, man darf dabei auch Fehler machen. Nicht zu viele, aber man darf auch mal einen Fehler machen, indem man einfach sagt, ah, wir haben schlecht Wetter, komm, wir probieren es mal hier durch das Tal. Nee, war man zu motiviert, ja, wo man gesagt hat, vielleicht konnte ich hier abkürzen und ist nicht den sicheren Weg geflogen, sondern Risiko eingegangen. Kann man da abkürzen? Nee, geht nicht. Muss man wieder woanders lang oder solche Sachen, ja. Also das ist, es zählt dieses gesamte Bild und ich habe ja auch immer noch eine Geschichte von dir im Kopf. Ich glaube, die fällt da auch mit rein, wo du einfach sagst, wir haben da eine Person gefunden, ich glaube eine Dame, die lag auf dem Feld oder sowas, ne? Zufällig, glaube ich, habt ihr die gefunden oder ihr habt sie gesucht. Das ist ja auch immer ein super Erfolgserlebnis, wenn man so, zack, man glaubt zwar nicht, dass man jemanden findet, wenn man ihn sucht oder durch Zufall findet oder bei mir, wenn ich irgendwo langfliege, ich gucke immer, ob zufällig auf der Autobahn irgendwo gerade ein Unfall passiert ist, weil man einfach sagt, jetzt wären wir da, jetzt könnten wir direkt runter und helfen, ja. Und manchmal gibt es den Kommissar-Zufall, wo einfach direkt unter uns gerade in dem Moment was passiert und wir direkt dann auch alarmiert werden und sofort da sind. Und ich hatte auch schon verschiedene Einsätze, wo dieser Zufall diesen Menschen das Leben gerettet hat. Ein Motorradunfall zum Beispiel. Ja, der hätte dann einfach sonst nicht überlebt, wenn wir nicht so schnell zufällig in der Nähe gewesen wären.
Ja. Ja, absolut. Und das ist, wie du eben sagst, man darf Fehler machen und nicht jede Entscheidung muss 100% sein. Es reichen auch schon mal 97. Wenn sie halt schnell getroffen werden, bringt das manchmal mehr, als wenn man noch 5 Minuten länger überlegt und vielleicht noch die Entscheidung rausholt, die 1% besser ist, aber dann am Ende den Zeitverlust nicht wegmacht. Oder wenn man halt, wie du sagst, irgendwie sagt, komm, wir versuchen es durchs Tal, sich dann aber auch wieder eingestehen, nee, war vielleicht doch nicht so gut, wir kehren um, anstatt sich dann da durchzuzwängen und richtig festzufliegen vielleicht. Mhm. Und das sind diese Entscheidungen, die ich meine, die man dann auch wieder schnell treffen muss. Wenn man die getroffen hat, das ist so ein Vordeckmodell, das ist, dass man Risiken abwägt, dass man Optionen abwägt und dass man aber auch immer wieder seine Entscheidungen kontrolliert und immer wieder überlegt, ist diese Entscheidung immer noch die richtige oder hat sich vielleicht inzwischen irgendeine Variable geändert und eine andere Entscheidung ist vielleicht doch besser?
Richtig. Also man darf an dieser Entscheidung nicht so sehr festhalten, weil man muss in der Lage sein zu sagen, die war doof. Die war doof, die Entscheidung, ja. Und oder es geht nicht mehr. Warum auch immer. Es haben sich die Umstände geändert, es geht nicht mehr. Was ja auch immer ein spannender Faktor ist, den man nicht so beeinflussen kann, ist, wenn man mit einem kritischen Patienten halt so eine große Kontrollzone durchqueren muss. Sei es Köln-Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, wo halt gerade leider Flugverkehr stattfindet und dann der Tower dann natürlich auch ins Schwitzen kommt, um dich da irgendwie durchzuschleusen, weil du sagst, hey, ich muss hier lang, ohne Verzögerung. Das sind alles so Sachen, wo ich mich da auch immer freue und mich immer nochmal hinterher beim Tower bedanke, dass sie so und so gut geholfen haben, ja. Das sind auch ganz tolle Menschen, die da sitzen und uns unterstützen bei unseren Flügen. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Das ist wichtig.
Ja. Ja, also mit der DFS, mit der Deutschen Flugsicherung, habe ich auch eigentlich durchweg nur positive Erfahrungen. Also ich habe noch nie erlebt, dass einem da irgendwelche Steine in den Weg gelegt wurden. Die versuchen wirklich alles Menschenmögliche zu machen, dass wir auch möglichst schnell unser Flugvorhaben durchsetzen können. Und das möchte ich gar nicht auf jetzt auf die Rettungsfliegerei und auf die Polizeifliegerei münzen. Ich krieg's auch oft genug in Düsseldorf mit, dass irgendwelche Privatflieger mal einen tiefen Überflug über die Runway machen wollen oder dieses, jenes in der Kontrollzone machen wollen. Und da wird schon versucht, den Wünschen, soweit es überhaupt nur geht, zu entsprechen. Und da muss ich schon sagen, also der Service ist wirklich exzellent.
Und die FIS dürfen wir nicht vergessen, die gehört natürlich auch noch mit dazu. Das ist auch ganz wichtig, die unterstützen uns auch kräftig. Danke auch Arne nochmal immer für die Belustigung on air. Ja, also das sind schon, das ist eine großartige Unterstützung und die hilft uns immer weiter. Und da kommt auch meine Motivation her, wo ich einfach sage, es ist so toll im Team zu arbeiten mit Leuten, die man nicht persönlich kennt. Vielleicht kennt man sie von der Stimme her, vielleicht aber auch noch nie gehört vorher, passiert ja auch, also ich kenne nicht alle. Und trotzdem arbeitet man konzentriert und professionell in diesem Moment alles miteinander ab, über Funk. Super.
Ja, vom Feinsten.
Gibt es Kollegen bei dir, Tim, die sagen, also die sehen das ähnlich oder gibt es einfach welche, die sagen, nee, da fliege ich lieber nicht, weil dann weiß ich, es geht ja allen gut, was ich ja auch verstehen kann, wenn man die Einstellung hat.
Boah, also es gibt natürlich auch die Kollegen, die froh sind, wenn kein Einsatz kommt, dann ist ja alles gut. Ich glaube, das ist aber nicht die generelle Motivation. Ich glaube, da ist auch eher, ich habe lieber meine Ruhe. Es gibt aber das Gros der Kollegen, die schon gerne fliegen. Also gerade die Jungen, die sowieso, also da gibt es nicht genug Einsätze am Tag. Ich fliege auch super gerne, aber ich sag dann auch irgendwann mal so, jetzt ist aber auch mal, jetzt reicht's, ne? Also jetzt haben wir uns gestern den Popo wund geflogen und heute den Popo wund geflogen und morgen ist vielleicht auch mal schlechtes Wetter und dann können wir uns auch mal hinsetzen. Also so ganz flugwild bin ich auch nicht mehr, obwohl ich schon eigentlich doch jeden Tag, wenn ich Dienst habe, gerne in die Luft kommen würde.
Ja, gehörst du schon zur älteren Generation dann, Tim. Das ist vollkommen okay.
Ja, absolut. Ich nehme mir dann die Joy-Flights
raus. Aber es ist so, die Mischung macht's. Ja, genau. Die Mischung macht es, glaube ich, einfach. Ja. Ne? Dieses, ich habe mal ein bisschen ruhigeren Bodendienst, das kenne ich ja auch und das mag ich auch. Und dann gibt es diese ganz wilden Tage, wo man denkt, ja, ja, auch wie geht's, ja.
Ja.
Das stimmt allerdings, ja. Also von daher ein spannendes Thema und ich hätte nicht mit so vielen positiven Reaktionen gerechnet, aber es war wirklich überall Verständnis, muss man sagen. Sehr schön. Ganz toll eigentlich, ja. Tim, uns zwei kann man bald persönlich sehen. Ja,
kann man.
Ja, uns zwei kann man bald persönlich sehen. Wo muss man hinkommen? Weißt du es noch?
Ja, ich weiß es. Man muss einfach nach Friedrichshafen fahren, Ende April, Mitte April, und auf die Aero gehen. Auf die Aero und da in die Halle B5 ist es, glaube ich, die Hubschrauberhalle.
Ja, genau.
Da wird man uns live antreffen können, weil wir beide alle Messetage da sein werden.
Da freue ich mich echt drauf, wirklich. Freue ich mich echt drauf. Wir haben auch, man wird uns finden, es wird auch Pappaufsteller von uns geben.
Ja.
Von mir kennt man es ja vom letzten Jahr, von dir noch nicht.
Ja, ich werde auch einen machen dieses Jahr. Also wenn wir mal, weil es ist auch so, wir haben viel geplant und diesmal haben wir uns frühzeitig drum gekümmert. Also man wird uns mit ja so einer eigenen Ecke da antreffen können. Wenn wir da mal nicht sind, weil wir auch mal über die Aero laufen wollen und irgendwo gucken wollen, werden halt eben die Pappaufsteller da stehen. Und wir sind auch gerade an ganz besonderen Gimmicks dran von uns, von unserem Podcast, die man dann da käuflich erwerben kann. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da ist einiges am Entstehen gerade. Und wie gesagt, diesmal sind wir so früh dran, dass wir es wirklich hinkriegen.
Ja, genau richtig. Man wird uns auch mal auf der Bühne antreffen. Ich glaube, im Foyer Ost ist es. Da haben wir eine Podcast-Folge sozusagen, die wir da machen. Oder da könnt ihr uns nochmal da live verfolgen. Aber selbst wenn wir mal nicht am Stand sind, wir kommen dahin wieder zurück. Also von daher spätestens da sieht man uns dann immer. Und es gibt viel zu sehen in der Halle B5. Ist natürlich nicht so groß wie die European Rotors, aber es ist die Messe insgesamt ist ja 90% Flugzeuge, muss man ja sagen. Ne? Aber wer noch ein paar andere Aussteller sein, wer unbedingt bei Friebe mal vorbeigucken will, der kann sich da nochmal mit Taschen und Zubehör eindecken und so weiter. Ich werde mich da auch nochmal tummeln. Ich brauche nämlich noch eine Helmtasche. Mhm. Vielleicht gibt es ja Messeangebote, liebes Friebe-Team. Bestimmt, oder? Gucken wir mal. Also von daher, ich freue mich sehr drauf und die vielen bekannten Gesichter dann wieder zu treffen.
Und es ist ja mittlerweile auch so, also letztes Jahr hatten wir ja wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Also da war die Aero wirklich in Sonne getaucht. Wir hatten über 20 Grad. Das war der Hammer. Also auch der große Außenbereich war so gut besucht und es war so schön draußen rumzulaufen und Flugzeuge und Hubschrauber auch im freien Bereich sich angucken zu können. Das war wirklich wunderbar. Ich hoffe, das ist dieses Jahr wieder so. Aber worauf ich hinaus wollte, wir haben ja Luftfahrzeuge aus der bemannten und aus der unbemannten Luftfahrt haben wir dort ja auch. Ne? Mhm. Also die heißen ja nicht nur in Deutschland bemannt und unbemannt, sondern der englische Begriff ist ja auch manned and unmanned air vehicles. Und da bin ich eben echt drüber gestolpert, muss ich sagen. Ich bin ja auch so ein Verfechter davon, dass wir mehr Frauen in der Luftfahrt brauchen, in der Fliegerei, gerade in der Hubschrauberfliegerei. Und das, was wir als erstes mal, glaube ich, ändern sollten, ist, dass wir dieses manned and unmanned ändern sollten. Das ist ja, also, weißt du, das ist schon grundlegend, geht man da rein und ich als Frau würde mich auch fragen, so anscheinend bin ich hier nicht gewollt, wenn ich mir schon die Namensgebung angucke, wie die Luftfahrt läuft. Also da müssen wir, glaube ich, mal Gespräche führen.
Also, ich meine, übersetze es doch mal ins Deutsche, dann hättest du ja das gleiche
Thema. Ja, sag ich ja, bemannt und unbemannt.
Bemannte
ja,
Luftfahrt.
Ist, ja,
achso, ich dachte, du hast es nur aufs Englische bezogen.
Nein, ich bin halt natürlich erst übers Deutsche, habe ich gedacht, wie ist es eigentlich im Englischen? Boah, im Englischen ist es ja genauso schlimm, die da normalerweise ein bisschen individueller sind und ein bisschen geschlechtsneutraler, aber nein. Es ist einfach von vornherein mit Männern verbunden und vielleicht sollte man da auch mal ins Naming gehen. Aber das nur so nebenbei. Da ist die Messe vielleicht auch ganz gut für. Vielleicht läuft da einer rum, der da ein offenes Ohr für hat.
Du kannst dir ja was überlegen. Was machst du denn, wenn du sagst, och Mann? Brauchst du ja auch einen neuen Titel für.
Ja.
Och Mann.
Das stimmt. Das sage ich
nicht. Naja gut, gucken wir mal. Alles gut. Super, Tim. Dann würde ich sagen, bis zur Aero gibt es noch ein paar Podcast-Folgen. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Aber wir freuen uns, glaube ich, beide sehr drauf, oder? Da hinzukommen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe es ja letztes Jahr verpasst.
Ja, also, also für mich wird es auf jeden Fall dieses Jahr. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal mitgemacht und ich fand es super. Und ich freue mich jetzt schon richtig doll darauf, manche Leute wieder zu treffen, das alles mal ein bisschen anders genießen zu können, ein bisschen mehr aufsaugen zu können, ein bisschen mehr Teil davon zu sein. Weiß jetzt ja auch schon, welche Partys gut sind und welche nicht so gut sind. Das werde ich auch auf jeden Fall so ein bisschen reinstreuen. Wir haben im Moment so einen vorgeplanten Slot auf der Bühne. Ost, hast du schon gesagt. Der ist aber genau am Tag nach der besten Party. Ich hoffe, da ändert sich vielleicht noch was. Schauen wir mal.
Und ja. Aber bis Mittag solltest du wach sein, oder?
Ja, wach schon, aber ansprechbar weiß ich nicht. Nein, so, schauen wir mal.
Verstehe.
Nein, das wird schon alles gut werden. Ich will damit einfach nur sagen, dass es echt eine sehr, sehr gesellige und schöne Veranstaltung ist, auf die ich mich auch sehr, sehr freue.
Das stimmt. Cool. Dann lieben Dank euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt alle gut in euren Donnerstag. Tim, ich wünsche dir auch noch eine ganz tolle Restwoche. Pass auf dich auf.
Dito.
Schreib viele Reports.
Ja, mal schauen. Wenn mir was auffällt, kriegst du die alle.
Sehr gut. Also danke euch auch da draußen und passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.